ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Wolf, kann ich dich bitten, bei Adishesh den 8. Kanto zu holen, aufgeschlagen auf Kapitel 23, Text 2. Api chet sudaracharo bhajate mam ananyabhak sadur eva samantavya samya vyavyasito isaha. Ich sage jetzt mal, lese den mal jetzt ganz vor. Das wird aber ohne Textvorlage unmöglich sein für euch nachzuchanten. Apichet sudaracharo bhajate mangananyabhak sadhu eva samantavya samyak vyavasito sisaha. Selbst wenn jemand die abscheulichsten Handlungen begeht, muss er, wenn er sich im hingebungsvollen Dienst betätigt, als Heiliger angesehen werden, da er mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Das Wort Sudaracara, das in diesem Vers gebraucht wird, ist sehr bedeutsam und wir sollten es richtig verstehen. Srila Prabhupada wird jetzt von zwei Arten von Handlungen sprechen, die ein Devotee in dieser Welt ausübt. Für ein bedingtes Lebewesen, das bezieht sich auf uns, wir sind noch bedingt, gibt es zwei Arten von Handlungen, bedingte und wesensgemäße. Was den Schutz des Körpers oder das Befolgen der gesellschaftlichen und staatlichen Gesetze betrifft, so muss sicherlich jeder, selbst ein Gottgeweihter, verschiedene Tätigkeiten in Verbindung mit dem bedingten Leben ausführen. Und diese werden bedingte Tätigkeiten genannt. Zum Beispiel, wir müssen, was gibt es hier noch für interessante Themen, Elvis? Er will übersetzt haben. Are there other devotees who need a translation? This devotee. Aber der spricht nur Polnisch oder spricht er auch Englisch? Er lernt gerade Englisch oder Deutsch. So, dann ist ja klar, da, was sprichst du? Bhaktadario, Englisch, oder? Und von unserem Matajis? Ja, denn Gora Shiromani, dann bist du unser Mann für heute Abend. Ja. Es wird hier sehr, sehr wichtig, dieses Thema zu verstehen. Es wird hier von bedingten Tätigkeiten gesprochen. Solche, die sich auf unseren Körper beziehen, wie zum Beispiel Schlafen oder Essen oder all die Tätigkeiten, die wir ausüben, wenn wir hinter uns eine Tür verschließen müssen, wie Duschen und so weiter und so fort. Das sind bedingte Tätigkeiten. Streiten auch oder traurig sein ist auch eine bedingte Tätigkeit, die sich auf den Geist bezieht, der ja mal in Hochstimmung ist und mal in Tiefstimmung. Darüber hinaus geht das Lebewesen, das sich völlig seiner spirituellen Natur bewusst ist und sich im Krishna-Bewusstsein dem hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, Tätigkeiten nach, die transzendental genannt werden. Zum Beispiel, wenn wir Japa chanten. Nicht? Oder wenn du die Detis versorgst, die ist eine transzendentale Tätigkeit. solche Tätigkeiten werden in der wesensgemäßen Stellung verrichtet und sie werden hingebungsvoller Dienst genannt. Im bedingten Zustand nun kommt es manchmal vor, dass der hingebungsvolle Dienst und der bedingte Dienst in Beziehung zum Körper parallel laufen. Manchmal jedoch sind diese Tätigkeiten auch einander entgegengesetzt. Ein einfaches Beispiel, zum Beispiel, wir mögen unbedingt chanten wollen und Adishesh Babu, ich möchte dich, das ist ein sehr interessantes Thema, kurz auf den Laufenden bringen. Es geht hier um eine sehr wichtige Erläuterung von Srila Prabhupada, wo er unterscheidet zwischen zwei Arten von Tätigkeiten, die auch ein Devotee ausübt. Die bedingten Tätigkeiten, solche, die sich auf den Körper beziehen, wie das Schlafen zum Beispiel und das Säubern des Körpers und das Essen. Und dann die Tätigkeiten, die den hingebungsvollen Dienst sprechen. Sagt Prabhupada, es sind wesensgemäße oder konstitutionelle Tätigkeiten. Diese beiden Tätigkeiten laufen manchmal schön parallel nebeneinander her, aber manchmal kommen die auch in die Quere. Zum Beispiel kann das vorkommen, wenn man in eine Situation kommt, wo der Körper unglaublich lustvoll ist und man unbedingt Sexualität genießen möchte, aber merkt, das ist nicht so gut für das spirituelle Leben. Nicht? Da kommen also die bedingten Tätigkeiten dem spirituellen Leben in die Quere. Oder wir hören bei großen Acharyas, wie die plötzlich in die Dusche gehen müssen, also die Toilette machen wollen, aber wirklich weiter chanten wollen. Kennt ihr das? Man will chanten, man will Kirtan machen und dann kommt plötzlich der Druck. Und dann weiß man, okay, eine halbe Stunde, dann sitze ich da wie ein Huhn, was auf der Stange sitzt und zur Schlachtbank abgeführt wird, nicht, und so weiter. Und kennt ihr diesen Widerwillen, den man manchmal empfindet? Und da muss ich mich duschen, sonst kriege ich keinen Prasadam ab. Und dann, kennt ihr das nicht? Oder jetzt muss ich schon wieder schlafen. Dabei will ich doch eigentlich Service jetzt machen. Auch jetzt kommt die Nacht wieder und mit ihm das Brüderchen Schlaf und ich liege da wie ein Toter oder eine Tote. Kennt ihr diese Stimmung manchmal? Oh, nicht so. Prabhupada sagt, im bedingten Zustand nun kommt es manchmal vor, dass der hingebungsvolle Dienst und der bedingte Dienst in Beziehung zum Körper parallel laufen, wenn alles gut geht. Manchmal jedoch sind diese Tätigkeiten auch einander entgegengesetzt. Ein Gottgeweihter ist sehr darauf bedacht, möglichst nichts zu tun, was seinen gesunden Zustand gefährden könnte. Er weiß, dass die Vollkommenheit seiner Tätigkeiten von seiner fortschreitenden Verwirklichung im Krishna-Bewusstsein abhängig ist. Manchmal jedoch kann es geschehen, dass eine Person im Krishna-Bewusstsein eine Handlung begeht, die aus sozialer oder politischer Sicht aus als höchst verabscheuenswürdig gelten könnte. Doch ein solches vorübergehendes Zufallkommen macht ihn nicht untauglich für hingebungsvollen Dienst. Also hier spricht Srila Prabhupada von dem Fall, dass jemand im spirituellen Leben beschäftigt ist, aber dann aufgrund seiner bedingten Natur zu Fall kommt. Nicht, das hat man oft in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein gemerkt, dass Menschen plötzlich nicht die Gelübde mehr einhalten konnten. Sie haben dann eines oder mehrere der Prinzipien gebrochen. Nicht, es gibt ein Bhakta aus Berlin, der jetzt in gut verankert ist, bei dem war es so, dass er öfters mal mit einem Glimmstängel im Mund gesehen wurde. Glimmstängel ist der norddeutsche Ausdruck für Zigarette. Nicht? Das wurde manchmal gesehen. Doch hier sagt es, ein
vorübergehendes Zufallkommen macht ihn nicht untauglich für hingebungsvollen Dienst. Im Srimad Bhagavatam heißt es, dass jemand, der zu Fall kommt, aber mit ganzem Herzen im transzendentalen Dienst des höchsten Herrn beschäftigt ist, vom Herrn, der in seinem Herzen bald geläutert wird, und dass er ihm sein abscheuliches Verhalten verzeiht. Die materielle Verunreinigung ist so stark, dass manchmal sogar ein Yogi, der völlig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, ihrem Einfluss unterliegt. Doch Krishna-Bewusstsein ist so mächtig, dass solch ein gelegentliches Zufallkommen sogleich berichtigt wird. Deshalb ist der Vorhang des hingebungsvollen Dienstes immer ein Erfolg. Niemand sollte einen Gottgeweihten verspotten, wenn dieser zufällig einmal vom idealen Pfad abkommt. Denn, wie der nächste Vers erklärt, wird solch gelegentliches Zufallkommen aufhören, sobald der Gottgeweihte fest im Krishna-Bewusstsein verankert ist. Die Worte Sadhu Eva, er ist heilig, sind sehr eindringlich. Sie sind eine Warnung an die Nicht-Gottgeweihten, einen Gottgeweihten wegen eines unglücklichen Falls nicht zu verspotten. Er sollte trotzdem als heilig angesehen werden, selbst wenn er unbeabsichtigt zu Fall gekommen ist. Das Wort Mantavya ist sogar noch eindringlicher. Wenn man diese Regel nicht beachtet und einen Gottgeweihten verspottet, weil er zufällig zu Fall gekommen ist, verstößt man gegen die Anweisung des höchsten Herrn. Die einzige Qualifikation eines Gottgeweihten besteht darin, unerschütterlich und ausschließlich im hingebungsvollen Dienst tätig zu sein. Im Narsingha Purana findet man die folgende Aussage: Bhagavati Chaharavanya Vacheta Vrisha Malino Pi Virajate Manyusha Naisha Shakalusha Shaptika Rajit Temira Para Bhavatam Upaiti Chandra. Dieser Vers besagt, dass selbst jemand, der vollständig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, manchmal abscheuliche Handlungen ausführen mag, dass diese Handlungen jedoch wie die Flecken auf dem Mond betrachtet werden sollten, die der Spur eines Kaninchens gleichen. So nice. Die Flecken auf dem Mond, die der Spur eines Kaninchens gleichen. Solche Flecken können für die Verbreitung des Mondlichtes kein Hindernis darstellen. In ähnlicher Weise wird ein Gottgeweihter, der zufällig vom Pfad des heiligen Charakters abweicht, nicht verabscheuungswürdig. So, das ist ein wichtiger Punkt, der hier gemacht wird, auch wenn ein Devotee zufällig zu Fall kommt. Hiermit ist aber wirklich zufällig gemeint. In der Juristerei werden insgesamt 4 Arten von Mord voneinander unterschieden. Zuerst kommt der erstklassige Mord, dann der zweitklassige Mord und dann der drittklassige Mord und dann kommt Totschlag. Diese 4 Arten von Mord werden immer gelinder bestraft. Der erstklassige Mord, das ist der am schwersten bestraft wird, weil hier einer lange meditiert hat und sich genau den Plan ausgelegt hat. Und Totschlag, das wird am wenigsten bestraft, weil es zum Teil überhaupt kein Motiv hat. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass man, während man da wartet, mit dem Ellbogen so macht, dass ich schon vorgekommen bin, einen Kranken im Solarplexus trifft und der fällt den Tod um. Das ist Totschlag. Ist ja klar, es wird nicht sehr bestraft, weil niemand hat. Hier ist nicht die Gedankenkraft oder die Motivation, etwas Schlechtes zu tun, da, nicht so. Wenn hier gesagt wird, ein Devoti wird nicht kritisiert, sollte nicht kritisiert werden aufgrund eines unbeabsichtigten Zufallkommens, ist damit gemeint, dass er das nicht lange meditiert, dass er darüber nicht meditiert hat, es einfach ein Ausrutscher war. Aber wenn ihr ein Prabhupada macht das sehr klar in seinen weiteren Ausführungen. Andererseits sollte man jedoch nicht den falschen Schluss ziehen, dass ein Gottgeweihter im transzendentalen, hingebungsvollen Dienst alle möglichen abscheulichen Handlungen begehen darf. Also das ist, sollte er nicht tun. Er soll nicht. Dieser Vers bezieht sich nur auf einen Zufall, komme aufgrund unglücklicher Umstände und durch die starke Macht materieller Einflüsse. Hingebungsvoller Dienst ist ja mehr oder weniger eine Kriegserklärung gegen die illusionierende Energie. Solange man nicht stark genug ist, gegen die illusionierende Energie zu kämpfen, kann es vorkommen, dass man unbeabsichtigt zu Fall kommt. Wenn man aber stark genug ist, wird man nicht mehr solchen Rückschlägen unterworfen sein, wie zuvor bereits erklärt wurde. Niemand sollte diesen Vers dazu missbrauchen, allen möglichen Unsinn zu machen und zu glauben, er sei immer noch ein Gottgeweihter. Wenn jemand seinen Charakter nicht durch hingebungsvollen Dienst verbessert, kann er nicht als Gottgeweihter hohen Ranges gelten. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Ich möchte diese Vorlesung anders geben, als sie normal gegeben wird, und hierbei ein neues Format vorstellen, was wir in unserem Namhatha-Predigen oft anwenden. Ich möchte zunächst einmal euch alle bitten, kurz aufzulisten, was für Punkte in dieser Erläuterung gemacht wurden. Gut. Noch? Simon? Ja. Es bezieht sich auf das, was Narayani eben gesagt hat, dass ein Gottgeweihter ja noch bedingte Tätigkeiten hat, nicht? Und diese bedingten Tätigkeiten, die werden ihm, wenn er da mal zu Fall kommt, werden ihm von Krishna verziehen. Mhm. Gut, danke, dass man ja, wer fest im Krishna-Bewusstsein verankert ist, kommt nicht mehr zu Fall, weil er stark genug ist, der illusionierenden Energie standzuhalten. Mhm. Schön, vielen herzlichen Dank, ihr habt die Punkte sehr gut verstanden. Jetzt möchte ich eine zweite Frage an euch stellen. Als ihr diese Erläuterung gehört habt, habt ihr da eine Verwirklichung gemacht? Etwas, was euch durch den Gedanken ging, worüber, was euch klar wurde, als ihr das gehört habt? Ja. 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 Vor Shiromani. Ja. Ja. Zum Beispiel mach ein Gottgeweihter, stottert immer zu, stottern, nicht? Und wegen sagen, nun wieder, nicht? Und so weiter. Simon, was hast du für eine Verwirklichung gehabt? Ja, ja, stimmt, dass Krishna sehr barmherzig ist. Rolf. Ja, ja, du beziehst dich, glaube ich, auf das, dass man jetzt, wie Prabhupada sagte, dass man sich deswegen noch lange nicht gehen lassen kann und denkt, alles ist okay, ich bin ja ein Devoti und so weiter. Prabhupada sagte, ein Devoti sei jemand, also wenn man seinen Charakter nicht verbessert, dann kann man eigentlich nicht als ein Devoti hohen Ranges gelten. Ja, habt ihr noch eine Verwirklichung? Vergehen, genau. Willst du das kurz noch? Ja. Mhm. Ja. Vielen herzlichen Dank. Abschließend möchte ich euch gerne vorschlagen, dieses Format zu benutzen, wenn ihr zusammen die Heiligen Schriften liest. Einer liest vor, und dann wird die Frage gestellt, was stand in dem Text drin? Und dann die zweite Frage, was sind deine Verwirklichungen? Was kommen dir dazu? Ich bin mir sicher, dass diejenigen, die noch nicht so müde waren, einige von euch sind ein bisschen müde und deswegen noch etwas unkonzentriert, weil der Tag so intensiv wieder war. Nicht? Aber ich bin mir sicher, dass ihr gemerkt habt, dass man viel besser und viel, viel tiefer an den Text so rangeht. Nicht? Ist das ein auch über einmal und man hört dann die Verwirklichung eines anderen und denkt, ja, oh ja, stimmt eigentlich auch, nicht? Und so kann man seinen Horizont erweitern. Das machen wir, also möchten wir machen, ich habe das jetzt erst noch aufgenommen in mein Predigerrepertoire, in dem Namen Hatha-Kreis, nicht, dass die sich untereinander auf diese Weise unterhalten. So, ich möchte jetzt als letztes hierüber noch einige Kommentare geben, die mir einfallen. So, es ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Sri Krishna, dass er die Fehler, die jemand aufgrund seiner bedingten Natur macht, entschuldigt. Sehr oft sieht man Devotis, dass Devotis verzweifelt sind und unglücklich erscheinen, weil sie immer wieder in die gleichen Verhaltensmuster hineinrutschen. Es geht mir sehr oft so als Prediger, dem sich Devotis anvertrauen, die dann sagen, also ich habe die und die bedingte Natur und ich komme nur so nach einer gewissen Zeit, zwei Wochen zurück und fragt, wie geht's dir? Und meint dann das Problem. Und dann lächelt der Devoti so vielsagend an und weiß, hier hat er einen Kumpan, der ihn auch versteht und ihn weiter auch akzeptiert in der Weise. Sagt dann der Devoti, ja, ist immer noch nicht ganz weg, aber es geht weiter, nicht? Devotis sind sehr oft manchmal traurig oder sogar verzweifelt, weil sie merken, dass ihre bedingte Natur immer ihnen in den Weg steht. Immer sind sie noch weiterhin angehaftet an bestimmten Verhaltensmuster und können nicht eine bestimmte Art und Weise, einen bestimmten Stil verändern. Sie können manchmal an die Decke gehen und sagen, nun habe ich schon wieder all meine guten Vorsätze über den Haufen geworfen und habe schon wieder mich völlig auf eine Weise benommen, die nicht einfach mir nicht hilft in meinem hingebungsvollen Dienst. Manchmal entwickeln die Devotis sogar eine richtige Art von Selbsthass. Ach, ich könnte mir in den Hintern treten, sagen die. Kennt ihr das? Nicht? Ich könnte mir in den Hintern treten. Nicht in der christlichen Gesellschaft oder christlichen Religion, ist es so, dass ich diese Menschen, die dieses religiöse Erlebnis hatten, sogar ausgepeitscht haben. Nicht? Die haben eine Peitsche genommen, weil sie konnten ihre bedingte Natur nicht mehr akzeptieren. Patsch, patsch, patsch. Die Büßer, nicht im Mittelalter, eine ganz weit verbreitete Bewegung. Patsch, patsch, patsch. Nicht? Und so weiter und so fort. So geht es auch die Devotees, die hören von ihrer spirituellen Seele, dass sie im reinen Bewusstsein sind und sich dann anschauen im Spiegel und merken, sie sind im unreinen Bewusstsein. Nicht? Ich glaube, jeder von... Wisst ihr, was ich meine? Gut. Verständnis. Weißt du, was ich meine, Kalyani? Ja. Zu gut, Guru Maharaj. Zu gut. Ja, es geht uns allen so. So. Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass das, diese, sagen wir mal, diese bedingten Tätigkeiten, das ist nicht so schlimm. Ein Devoti sieht es manchmal schlimmer. In den Augen Krishnas ist dies nicht so schlimm. Denn wir haben noch einen physischen Körper. Und dieser physische Körper hat ein bestimmtes Karma. Der hat noch, einmal hatte jemand gesagt, oh, Prabhupada ist nicht vollkommen, Prabhupada trägt Brillen beim Vorlesen des Srimad Bhagavatams. Hier ist das Verständnis, dass im spirituellen Leben müsste man die Brillen wegschmeißen und die ganzen Bedingtheiten des physischen Körpers wegschmeißen, um ein vollgültiger und akzeptabler Transzendentalist zu sein. Aber das ist nicht so. Wir werden unsere bedingte Natur mit uns bringen, noch für lange Zeit. Und manche kommen aufgrund dieser bedingten Natur auch zu Fall. Das ist durchaus natürlich. Doch Krishna und Lord Chaitanya betrachten diese bedingte Natur nicht, sondern suchen nach etwas ganz, ganz anderem. Und das ist wirklich die innere Einstellung eines Devotees. Nicht? Wir kennen aus den Schriften das Beispiel von Lord Chaitanya, der einen Brahmana traf, und dieser Brahmana war damit beschäftigt, die Bhagavad Gita zu rezitieren. Er war aber nicht besonders schriftgelehrt und konnte deswegen das Sanskrit nicht richtig aussprechen. Er sprach sogar regelrecht falsch das Sanskrit, woraufhin die ganzen Gelehrten sich ein Späßchen erlaubten und ihn auslachten. Lord Chaitanya aber ging auf ihn zu und sagte, Brahmana, du kannst nicht vollkommen Sanskrit chanten, aber du sprichst die Bhagavad Gita, warum? Und der Brahmana sagte, mein spiritueller Meister hat mir das gesagt. Aha, sagte Lord Chaitanya. Aber trotzdem, trotz deiner schlechten Aussprache, sehe ich, wie Tränen der Ekstase aus deinen Augen rollen. Wie sollen wir das verstehen? Ja, sagte der Brahmana. Wenn ich die Gita aufschlage, dann sehe ich dieses Bild. Wird wahrscheinlich vergrößert gewesen sein in seiner Gita, weil das hier sehr klein ist. Wo Krishna der Wagenlenker seines Devotis geworden ist. Stell dich das bitte mal vor. Krishna, Gott, ist der Wagenlenker Arjunas geworden. Das ist so, als wenn Gott jetzt vorbeikommt und der Taxifahrer von Rolf fährt. Komm rein in den Taxi, Rolf, wir fahren zum Sankirtan. Ich fahre dich zum Sankirtan. Das ist unglaublich. Wagenlenker in der vedischen Zivilisation galt als ein absoluter Sutra-Job. Krishna tat ihn aber. Und das sehe ich, sagt Lord Chaitanya, sagt der Brahmana. Und da muss ich einfach weinen vor Ekstase. Das finde ich so gut. Oh, sagte Chaitanya Mahaprabhu zum Brahmana, du bist der wirkliche Kenner der Bhagavad Gita. Komm in meine Arme. Und er hat ihn umarmt. Nektar. So sieht also Krishna, das ist eines seiner Eigenschaften. immer die Gemütsstimmung seines Devotees. Der mag Fehler machen, der mag aufgrund seiner bedingten Natur roh und ungeschliffen sein, aber wenn er sich bemüht im hingebungsvollen Dienst, achtet Krishna nicht drauf, sondern sieht über diese Schwächen hinweg. Ich möchte euch kurz etwas vorlesen, was Prabhupada sagte, ein humorvolles Beispiel. Er gab in einer Vorlesung 1969 dieses Beispiel: Manchmal sagt ihr statt Guru Guru. Guru bedeutet Kuh. Und Guru bedeutet spiritueller Meister. Die Bedeutung ist also unwahrscheinlich verschieden. Aber es macht nichts. Bhava Grahi Janadana. Krishna weiß. Insofern ist es also kein Fehler. Krishna überschaut diese Mängel. So, das ist das Wunderbare am wesensgemäßen Tätigkeiten ausübt, ist er in der Vollkommenheit verankert. Selbst wenn er noch aufgrund der bedingten Natur manche Diskrepanzen aufweist. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die Schlussfolgerung, die wir hieraus ziehen sollten, ist, dass wir in unserem Leben so viel wie möglich diese wesensgemäßen Tätigkeiten ausüben sollten. Wir sollten suchen nach den Gelegenheiten, wo wir Hare Krishna chanten, wo wir frühmorgens die Detis begrüßen. Jeder Tag, wo wir die Detis frühmorgens sehen, ist ein ewiger Gewinn in unserem spirituellen Leben. Wir sollten die Gelegenheiten ergreifen, wo wir Krishna verehren, wo wir mit Devotees über Krishna sprechen. Wir sollten diese Aktivitäten wirklich lobpreisen. Die sind viel, viel wichtiger als die bedeutendsten Tätigkeiten in der materiellen Welt. Nicht? In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne die Geschichte von Yamunacharya oder einen Ausschnitt aus seinem Leben erzählen. Yamunacharya, wie ihr vielleicht gehört habt, war ein bedeutender Acharya der Sri Sampradaya und in seiner Jugend schon unglaublich belesen. Er wurde in seiner Jugend zu einer interessanten Debatte aufgerufen. Zu dieser Debatte kam er, weil da ein arroganter Hofgelehrter eines Königs berichtigt werden muss. Dieser Hofgelehrte forderte alle Gelehrten des damaligen Indiens zum Wortkampf heraus, und wenn sie verloren, wurde ihm mit Gewalt ein Ohr abgeschnitten. Die Vollstrecker knieten sich auf den Kopf und säbelten ihm ein Ohr ab. Und so hatte dieser Gelehrte eine Riesengelande aus Ohren, linken Ohren, nicht? Und so forderte er jetzt den spirituellen Meister von Yamunacharya zum Wortgefecht heraus, aber Yamunacharya sagt, mit solch einem arroganten Menschen solltest du nicht dich messen müssen. Ich gehe dorthin und widerlege ihn. Yamunacharya war zu der damaligen Zeit erst 8 Jahre alt. Und kam er denn an den Hof. Es gab dort eine Debatte, die nach kurzer Zeit Yamunacharya siegreich daraus hervor. Und der König war so begeistert von der Gelehrsamkeit dieses jungen Genius, dieses Wunderknabens, dass er ihm sofort die Hälfte seines Königreiches gab. Und so wurde Yamunacharya König. Mit 15 Jahren erledigte er alle Regierungsangelegenheiten und war in der Geschichte Indiens eines der bedeutendsten Könige, die Indien je gesehen hat. Er war ein wirkliches Genie. Nur eines Tages begab es sich, dass ich habe jetzt seinen Namen vergessen, sein Onkel, der ihn lange gesucht hatte, hörte, dass sein, wie heißt der Onkel, was ist denn ihr Monatschari, Neffe oder so, ne? Ja, Neffe, dass sein Neffe König geworden war und dachte, schrecklich, er ist total verstrickt mit weltlichen Regierungsangelegenheiten, ich muss ihm helfen. Und so wollte er zu dem König hingehen und zu ihm sprechen. Außerdem war bekannt, dass nach alten Vorhersagen Yamunacharya ein großer spiritueller Meister werden sollte, aber er war verstrickt als König und hatte nur mit politischen Angelegenheiten und Management zu tun. Schrecklich, sagte mal auf mit M, fängt der Onkel an, und wollte ihn sehen, aber gab so eine lange Warteliste von 50 Leuten waren immer davor, dass er nie eine Audienz bei dem König bekam. Und so beschloss er, etwas zu tun, um seinen Neffen vom materiellen Leben zu befreien. Er ging zum Palast und lief viele Tage um den Palast und überlegte. Und eines Tages traf er den Koch. Sag mir, sagte dieser Asket, der Onkel, was ist denn der König am liebsten? Hatte nämlich eine Idee. Der Koch schaute ihn an. Warum? Was geht das dich an?
Ach, ich bin so ein Bekannter, ich bin im gleichen Dorf groß geworden wie er und ich wollte ihm einfach was Nettes zu essen geben. Der Koch musterte den Asketen, um zu sehen, ob dessen Motive in Ordnung waren, und sagte, also, am meisten isst er immer Spinat. Danke. So, am nächsten Tag kam der, er war ein Alva, Makan Alva, glaube ich, an, der Onkel, und brachte 3 Kilo Spinat für den König. Und jeden Tag kam er dann für insgesamt 2 Jahre mit 3 Kilo Spinat an und jeden Tag kochte der Koch den Spinat und der König aß den und freute sich schon immer auf den Spinat. Nach 2 Jahren dann kam er nicht mehr mit Spinat an. Ohne es anzukündigen. Und Yamunacharya war, also er hieß Yamunatira zu der Zeit, war da im Palast und freute sich schon auf den Spinat. Und das Plate kam rein, es war kein Spinat drauf. Ließ sofort den Koch holen. Du, seit 2 Jahren gibt es jetzt diesen schmackhaften Spinat. Jetzt nicht, was ist los? Oh, sagt der Koch, ich weiß, Sie mögen, Eure Majestät macht total gerne Spinat, aber der Heilige, der also jeden Tag kam und den Spinat brachte, ist heute nicht gekommen. Und so schnell konnte man keinen Spinat mehr kriegen. Aha, sagte Yamunatira, der sehr, sehr intelligent war. Das ist nicht normal. Ich muss der Sache auf den Grund gehen, sagte er zum Koch. Also, wenn du das nächste Mal diesen Asketen siehst, dann bring ihn sofort zu mir. Ich muss herausfinden, was mit ihm ist. So 3 Tage hielt sich dieser Alva versteckt. Am 3. Tag kam er mit Spinat zum
Koch. Und der Koch sagt, sagte der Koch, schnell, komm hier, du musst sofort zum König, der König ist unzufrieden. Warum hast du das gemacht? Besser, du hättest mir nie Spinat gebracht. Das war, ich habe diesen Unwillen des Königs erweckt. Oh, sagte der Alberne und dachte für sich, es läuft ja genau nach Plan. Und wurde dann vom Koch zum König gebracht. Und der König erkannte dann seinen Onkel und sagte, Onkel, brachte seine demütigen Ehrerbietungen dar. Warum hast du durch diesen Trick mich besucht? Ja, sagte der Makan Alva, du bist so rar, kommt ja gar nicht mehr an dich heran, so verstrickt bist du. Ich wollte eigentlich, ich habe ein bestimmtes Anliegen. Ich möchte dir den Schatz deiner Familie zeigen. Dieser Schatz, den musst du unbedingt heben. Deswegen bin ich zu dir gekommen. Ich weiß, wo er sich verborgen hält. Dieser Schatz befindet sich hinter 7 Mauern und wird von einer 1000-köpfigen Schlange bewacht. Sagte der König, das ist gut. Ich muss nämlich einen Krieg führen demnächst und brauche dazu Geld. Also ich gehe gleich mit meiner Armee dahin und hole ihn. Nein, sagte der Makan Alva, es ist ein ganz besonderer Schatz. Du kannst ihn nur alleine heben. Und auch nur, wenn du 2 Monate von mir jeden Tag die Bhagavad Gita gehört hast. Er war ein Weiser. Für 2 Stunden täglich. Okay, sagt Herr Munacharya, machen wir sofort. Er rief sofort seine Minister herein und hat seinen ganzen Tag anders verplant, sodass er 2 Stunden Zeit für die Gita hatte. Und jeden Tag jeden Tag hörte er 2 Stunden die Bhagavad Gita, ohne zu ermüden. Jeden Tag saß er und hörte den Nektar der Gita. Und nach 2 Monaten sagte er, Juhe, das war der Nektar, nach dem ich mich so gesehnt hatte. Aber weil ich so verstrickt war mit diesen weltlichen Management- und Regierungsangelegenheiten, habe ich den total außer Augen verloren. Jetzt habe ich nur noch einen Wunsch, den Schatz meiner Familie zu heben. Und dann werde ich der Welt entsagen und die Gita predigen. So machten sie sich denn aus einem Seitengang auf. Der König musste sogar sein Schwert zu Hause lassen. Und Makan Alva führte ihn durch den Dschungel, bis er ihn dort führte, wo 7 starke Mauern waren. Sie gingen durch ein Tor in den Mauern hindurch. Es war ein altes Gebäude. 2. Tor, 3. Tor, 4. Tor, 5., 6. Wo ist die Schlange? Sagte Yamunacharya. Und was soll ich mit ihm machen? Ganz ruhig. Warte einfach nur, was passiert, wenn du den Schatz siehst. Das 7. Tor. Dann hörten sie das Chanten von vedischen Mantren in der Ferne. Die Tür wurde aufgemacht. Sie waren in einer großen Halle. Hörten sie ein Muschelhorn. Sehr transzendental. Dann machten sich wieder 3 Türen auf und auf einem Bett von Ananta Shesha sah Yamunacharya dann Sri Ranganath, einen Form Vishnus. Der verlor sofort sein Bewusstsein. Prosch! Kam zu Fall und als er danach aufstand, ging er nie wieder in seinen Königspalast zurück. Nektar, nicht? Und wir müssen Acht geben, dass wir nicht uns nicht verstricken in diesen bedingten Tätigkeiten. Selbst wenn dir morgen die Position von Helmut Kohl angeboten wird, Rolf, die ist nicht so wichtig, wie das Bagdad-Programm bei Ali Sheikh zu machen. Das müsste man sich schon überlegen. Also da könnten wir ja einiges, könntest du dem Abenteuerprojekt einige Gelder zufügen, Regierungsgelder, die wir sonst mühselig Pfennig für Pfennig sammeln müssten. Oder so. Aber ich glaube, das würde dann im hingebungsvollen Dienst, würdest du diese Position bekleiden. Aber es geht hier um diese Sache. Krishna-Bewusstsein ist so wertvoll, weil es auf dem Weg zu Krishna ist. Und schon ein Grämmchen von diesen wesensgemäßen Tätigkeiten ist mehr wert als alle Positionen in dieser Welt. Hare Krishna, damit möchte ich enden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Steven? Ja. Ja, es gibt da manche Menschen, die haben so Schwierigkeiten, die Sinne zu kontrollieren, sie das einfach nicht können. Den tut das schrecklich leid. Die leiden wirklich darunter. Die können es nicht kontrollieren. Die Sinne sind einfach zu stark. Ich kenne einige vielleicht. Ich möchte da nicht jetzt so viele Beispiele geben, weil ihr unter Umständen welche wiedererkennen würdet. Nicht? Simon. Prabhupada sagte einmal, man fällt hauptsächlich aufgrund von Vergehen gegen Devotees. Da kommen selbst große Transzendentalisten zu Fall. Diese Vergehen werden mit einem verrückten Elefanten verglichen, der in einen Garten reinbricht, kann man eigentlich nur sagen. Und Pflanzen vernichtet. So können auch Vergehen gegen Devotees den Bhakti Lata Beach vernichten. Oder man kommt zu Fall, weil Krishna dadurch ein Beispiel exemplifizieren möchte. Das ist aber ganz, ganz rar, wie im Fall von Maharaj Bharata. Man kann aber auch zu Fall kommen, und das ist sehr oft so, wenn man vergisst, dass alles, was man tun darf im spirituellen Leben, der einzigartigen Barmherzigkeit von Krishna zu verdanken ist. Wenn zum Beispiel ein Guru denkt, ich will jetzt mal von einer Situation sprechen, über die wir uns in unserer Bewegung manchmal Gedanken machen, denn es gibt Gurus, die zu Fall gekommen sind, gibt es. Wenn der nicht versteht, dass er ein demütiger Diener Krishnas ist, dann ist es so. Nicht? Zum Beispiel ist es so, jeder von uns hat dadurch, dass er Krishna-Bewusstsein ausführt, führt eine bestimmte Vollmacht. Euer Leben jetzt ist ganz anders als euer bedingtes Leben. Nicht? Ihr befindet euch auf einer ungleich hohen Stufe. Aber wenn wir vergessen, dass es Krishnas Barmherzigkeit und die Barmherzigkeit von unserem spirituellen Meister, die uns das ermöglicht, dann kommen wir zu Fall. Nicht ungefähr so, als wenn du, sagen wir mal, eine Position in einer großen Firma bekleidest und Tausende von Mark, also so Schecks unterzeichnen kannst, über Tausende von Mark, wenn du dann aber das missbrauchst und vergisst, dass du eigentlich ein Angestellter der Firma bist und vielleicht für deine Dacia, also wie sagt man, Dacia, dein Sommerhaus, da Gelder wegführst, dann wirst du zu einem bestimmten Zeitpunkt dann einfach entlassen aus der Firma und deine ganze Vollmacht, die du bekommen hast, geht weg. So ist es, kann es auch sein, dass man zu Fall kommt. Also drei Gründe habe ich angegeben. Der erste Grund ist Vergehen. Zweiter Grund ist, ich möchte es mal in der Sequenz verhindern, dass man stolz wird und sich für den Handelnden hält und nicht weiß, dass man einfach nur was der, dass man in Krishna, bei Krishna angestellt ist und sozusagen. Der dritte Grund wäre ja Krishnas persönliche Arrangierung. Mhm. Nein, der ist ewig. Und wenn man wird bestimmt zu einem Zeitpunkt an diesen Fortschritt anknüpfen und dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Das sagt Krishna in der Gita sehr eindeutig, sehr klar. Mhm. Dominiken? Ja. Mhm. Arjuna hat mit dieser Fragestellung zu tun. Er fragt, Krishna, sag mir, durch was wird man getrieben? Wie wider Willen sündhaft zu handeln? Und Krishna erklärt Arjuna dann, dass dies an der Grund von dem Wunsch ist, zu genießen. Jetzt ist deine Frage, wie können wir diese bedingten Verhaltensweisen verändern. Aber da muss man sehr, wenn man geläutert wird, gehen diese Verhaltensweisen aus dem Verhaltensrepertoire heraus. Das wird ersetzt durch die Eigenschaften eines Devotees, barmherzig, geduldig, poetisch, wird er in die aufgezogen. Er ist nicht mehr als nötig. Und so weiter und so fort. Das wird ihn ersetzt. Ja, to go ashiromani. Ja, weil Devotee-Gemeinschaft gibt es auch viel, sowas wie Feedback. Nicht? Und wir sollten einfach sehen, ich glaube, den Punkt ist schon oft besprochen worden. Man sollte was ist das? Telefon. Toll.
Ja, das ist, man sollte sehen, dass man, wenn man kritisierten Devotee auch helfen kann damit. Sonst ist die Kritik nutzlos. Hm? Das ist ein interessantes Thema, nicht? Diese zwei Arten von Tätigkeiten. Soweit ich Bhakti-Yoga, also Bhakti-Yoga ist ja eine Wissenschaft. Ihr habt bestimmt in vielen, also sehr oft solche Aussagen gehört, wenn man nur ein bisschen Bhakti-Yoga tut, wird man sofort, kriegt man unglaublich hohe Ergebnisse. Nicht? Habt ihr gehört zum Beispiel von dem Vogel, hat ein Hund, ein wilder Hund, einen Vogel gepackt und dreimal um den Tempel ist er mit ihm gelaufen? Und dann ist er gestorben und dann ist aus dem Vogel die vierarmige Vishnu-Form, also vierarmige, nicht Vishnu-Form, vierarmige Gefährte von Vishnu herausgekommen. Die Seele ist sofort befreit worden, weil er hat hingebungsvollen Dienst gemacht. Er ist dreimal um den Tempel, hat den Tempel dreimal umkreist. Und so hören wir sehr oft Beispiele. Jayapataka Maharaj hat ein total wildes Beispiel gegeben. Und zwar, kennt ihr Reinkarnationstherapeuten? Habt ihr davon gehört? Normalerweise, wenn diese Rückführung gemacht wird, erinnern sich die Patienten an ein vergangenes menschliches Leben. Aber in diesem einen Fall fragte der Reinkarnationstherapeut, und wo bist du jetzt? Ja, ich flattere so ein bisschen durch die Gegend, sagte, lande manchmal auf einer Blume. Und auf meinen Flügeln ist so ein Blumenmuster, so ein feines, sagte der Therapeut. Und jetzt bewegen wir uns mal noch weiter vorwärts zu dem Zeitpunkt deines Todes. Ja, ich flattere so dahin und komme in so ein Gebäude und er beschreibt das mit einer schönen Tür und da klingt es bang, bang, bang und dann lande ich schwupp auf so Sachen, auf so Speise, die es vor so Formen, der eine hat eine Flöte und eine Krone und die andere hat so ein schönes Lächeln auf den Lippen und patsch, schaut mir jemand auf den Keks. Im nächsten Augenblick und dann bin ich als nächstes Mensch. Also der Therapeut hat sich das angehört und der kannte jetzt die Devotees. Ist jetzt eine Fliege gerade gewesen und kannte jetzt die Devotees und ist mit dem seinem Patienten eben zu den Devotees hingegangen und hat gesagt, die müsst ihm jetzt eine Bhagavad Gita geben, der hat vielleicht Prasada im letzten Leben als Insekt gegessen und ist dann gleich in einem großen Sprung in die menschliche Form des Lebens gekommen. Ein bisschen hingebungsvolle Tätigkeiten, die solch eine große Kraft haben, jemanden zu erheben auf eine hohe Ebene. Jayapataka Maharaj hat gesagt, und mir geht es ehrlich gesagt so, die Geschichte braucht man nicht unbedingt zu glauben, also das ist jetzt etwas aus der relativen Welt, nicht? Was hältst du von der Geschichte, Adishish? Durchaus realistisch. Wie würdest du das sehen, Bhajendra Kumar? Ich muss mal unsere Brahmanas hier befragen. Ja, du hältst sie auch für wahrscheinlich, ja. Also möchte ich sagen, unsere Brahmanas, dass man einfach dadurch, dass man Prasadam isst, dass auch Insekten sofort die lange Evolutionsliste überspringen. Versteht ihr, man geht nicht sofort vom Schmetterling in die menschliche Form des Lebens, obwohl viele Menschen auch ziemlich
schmetterlingshaft sind und flatterhaft sind, aber so schnell geht das nicht. Da muss man schon durch eine Evolutionsskala hindurch. Aber wer Prasadam kriegt, ist das durchaus möglich, sagen unsere Brahmanas. Wir haben so ein Glück, hingebungsvolles Dienen auszuüben. Aber unser bedingter Geist, der geht sehr oft so auf die bedingte Ebene. Und dann fühlen wir uns nicht mal wohl in der Gemeinschaft von Devotees. Oh, so entsagungsvoll. Oh, die Frisuren bei den Devotees sind so unmodisch. Ich muss mir was Modisches hier zulegen. Nicht? Und mit so vielen Leuten auf einem kleinen Fleck zu leben, das ist ja nun wirklich. Und dann fängt der einen noch an zu schnarchen. Also wirklich. Da möchte ich mir doch schon ein privates Häuschen mit Garten wünschen, so wie Karuna Bhavan. Nicht? Und so weiter. Sehr wichtig, dass wir unser großes Glück sehen, hingebungsvolles Dienen auszuüben. Wir müssen uns ganz darauf fixieren. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unsere Bewegung in der Zukunft einen ganz anderen Kurs nehmen wird. Viele, die im Tempel leben, sind nämlich eigentlich, für die ist das Tempelleben zu schwierig. Dass Leute zu Hause das Krishna-Bewusstsein praktizieren, weil für viele Mönchs- und Nonnenleben ist einfach zu schwierig. Das ist die bedingte Natur, die streut sich da immer. Es ist, als würde man so, wie sagt man, gegen den Strich kämmen, nicht? Oder so, es geht einfach so difficult. Aber selbst da, ob man sich jetzt da situiert oder wo immer man sich situiert, dafür ist ja das Varnashram Dham da. Wir müssen so viel wie möglich wesensgemäße Tätigkeiten ausführen. Das ist der Segen unserer menschlichen Form des Lebens. Irgendwie Krishna zu servieren, also servieren, sagt man nicht, Service dazu bringen, Dienst dazu bringen. Und Tempelleben gibt eigentlich die besten Voraussetzungen. Nicht bei Tempelleben, das beruht ganz auf Bhajana Kriya und man muss eigentlich ein bisschen zum Tempelleben ziemlich frei sein von also Anatta und Nivritti auf der Stufe sein. Für solche Devotees ist das Nektar. Ihr werdet im Bhakta-Programm noch lernen, was diese Begriffe bedeuten. Dobro! Sorry, jetzt war ich wieder viel zu lange in Jugoslawien. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nareini. Ich denke, es geht darum, dass jeder seinen Platz im Leben findet, von wo aus er am besten Krishna dienen kann. Es geht nicht so sehr um liberal oder nicht liberal, sondern um den natürlichen Platz, wo sich jemand einfach auch wohlfühlen kann. Ich glaube, darauf sollten wir in unserem Predigen Wert legen, denn man kann am besten dort auch geläutert werden, wo man sich wohlfühlt. Ne? Geht es dir nicht selber so, wenn du dich glücklich fühlst im Leben, dass du denn ja sehr leicht und sehr natürlich deinen eigenen Fortschritt im spirituellen Leben verfolgst, nicht? Aber wenn man sich so unwohl und kratzig und borstig fühlt, nicht, dann hat man gar keinen Zugang zu den Schriften so sehr und zum Chanten. Es ist alles mühselige Last, nicht? Jeder in jeder Situation muss geläutert werden. Also der Standard sollte man unbedingt festhalten. Der ist von den Acharyas gegeben worden, von Srila Prabhupada, und kann nicht reduziert werden. Tiefer geht es nicht. Aber es kommt auf die Situation drauf an. Wir sehen ja praktisch, dass die Bodhis, die nicht fürs Tempelleben geeignet sind, die gehen dann, verlassen den Tempel und sehr oft brechen sie den ganzen Standard. Nicht? Die hält man für eine gewisse Zeit in der Box. Kluck. Und dann kommt sie raus. Das Bhakta-Programm sollte jedem die Möglichkeit geben, den Standard kennenzulernen und das zu praktizieren, was reines Krishna-Bewusstsein ist. Also und dann solche Schulung zu vermitteln, sodass man den Devotees Handwerkszeug in die Hand gibt, wie sie es machen können. Und wo sie dann situiert werden in ihrem Leben, in welchem Service, da sagt das Bhakta-Programm zunächst einmal gar nichts zu. Das beobachtet natürlich die Devotees und macht Vorschläge. Für dich ist Sankirtan vielleicht das Wichtige, oder für dich jetzt war eine Bhaktin hier, die jetzt den Wunsch hat, viel Lakshmi für Abenteuer zu verdienen, nicht? Für die ist das sicherlich wichtig jetzt und so weiter. Ich glaube nicht, dass, also der Punkt ist sehr wichtig, den du machst. Wir sollten nicht mit unserem Standard, das muss ganz klar sein. Du kannst nicht zurück zu Krishna gehen, wenn du die vier Prinzipien beispielsweise nicht einhältst. Ja, da können wir nicht. Aber es macht Zeit, dauern, bis jemand zu diesem Standard kommt. Unser Devotee hat eine Frage. Ja. Dobje. Srila Prabhupada hat gesagt, dass das Chanten das Wichtigste ist. Da war mal gab es in Los Angeles mal eine Situation. Prabhupada kam zum Altar, und um Charanamrita zu trinken, aber im Charanamrita war statt Zucker Salz drin. Und ihr wisst, damit ganz schöne, also gerade in unserer Bewegung, die Naschkatzenwitze, die so vertreten in unserer Bewegung, nicht? Da werden ganz schöne Sachen von Zucker reingetan. Nicht? Und wenn da Salz dann drin ist, dann schmeckt man das schon. Oh. Und das war, was sagte dann, wer hat das gemacht? Das ist so eine kleine Warte, sie so Toron angelaufen. Ich sagte dann,
Sendest du deine 16 Runden? Nein, sagte sie. Die Autoritäten haben gesagt, Service ist wichtiger als Chanten. Also Prabhupada ist sofort auf den Kern zugegangen, dass die also irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen durcheinander wohl waren. Nicht? Welche Autoritäten? Und dann ging es los. Dann waren dann die, und dann mussten dann die Tempelautoritäten im Prabhupadas Zimmer kommen. Und Prabhupada hat dann ganz klar gemacht, dass das Chanten das Wichtigste ist. Welche Autorität. Steven, das ist jetzt das Grand Finale, ja. Ich würde sagen, also let's be realistic. Ich müsste eigentlich sagen, nein, jeden Tag eine Stunde lesen oder sonst geht's ab in die in das Flugdepartment, also Flug, wie, wie mit G zum Flügen, also Shudra. Aber es ist manchmal einfach nicht realistisch. Es gibt solche Situationen. Ich habe heute auch nur 15 Minuten gelesen. Ich habe viel Tapes gehört. Die Sache ist, worum es geht, ist, du musst, wir müssen über den Tag uns an Krishna erinnern. Alle Regeln und Regulierungen sind Diener dieses einen Prinzips. Das heißt es nicht, okay, damit ist alles klar, es ist gesagt, wir lesen nie wieder, wir erinnern uns einfach an das nicht. Du wirst dich nur an Krishna erinnern können, wenn du täglich Wissen kommst. Aber wenn du manchmal nicht dazu kommst, wisse, du kommst jetzt nicht dazu, und dann musst du dich erinnern an was, was gelesen ist. Und wenn du liest, solltest du eben auch wissen, das soll mir helfen, mich zu erinnern. Auch wenn wir uns an Krishna erinnern können. Das ist Krishna-Bewusstsein, Steven. Wenn wir uns, wenn wir alles machen, aber Krishna immer vergessen, dann ist das materielles Bewusstsein, was da wohl rauskommt. Lesen soll uns zum Erinnern führen. Gut, dann möchte ich mich sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute für euer Krishna-Bewusstsein. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Nitai Gaur Sundar ki jai, Gaur Premanandi.